ARD.
Ihr hört den Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3. Uns bekommt ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Guido Maria Kretschmer ist mein Gast hier im Sonntagstalk von SR1 und HR3. Ich bin Bärbel Schäfer. Guten Morgen, lieber Guido.
Guten Morgen, liebe Bärbel. Ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne, von Herzen. Wie geht's dir denn?
Ach, eigentlich ganz gut. Also ich hatte, glaube ich, in meinem Leben bessere Zeiten, würde ich sagen. Also es ist alles stabil, aber ich hatte schwere Zeiten. Und deswegen probiere ich immer wieder so, mich gerade so ein bisschen zurechtzufinden, so mit dem vielen Verlust, der so in meinem Leben ja so ein bisschen war in den letzten Monaten und im letzten Jahr. Aber ich würde sagen, alles eigentlich gut. Es läuft gut und das ist ja schon mal ganz viel, wenn man dann stabil zufrieden ist.
Naja, das Leben ist eine Achterbahnfahrt und den Rucksack der Trauer, den du ja trägst durch den Verlust deiner Eltern und ich glaube auch eines deiner Hundekinder, das kratzt natürlich. Das kann ich mir vorstellen.
Ja, da kommen viele Sachen zusammen. Ich war immer sonnenbeschienen, das bin ich auch, glaube ich, immer noch. Aber ich hatte nicht so viele große Einschläge und dann war ich auch nicht so vorbereitet, würde ich in letzter Konsequenz sogar sagen. Natürlich weiß ich, dass sowas passieren kann, aber weil ich ja sehr an meinen Eltern gehangen habe und die waren so eine wichtige Konstante, natürlich auch dadurch, dass ich so im täglichen Austausch mit ihnen immer war. Und das fehlt mir extrem. Ich glaube, die Mama sterben sie an jedem Tag nochmal neu, weil ich denke, ach, jetzt rufe ich sie eben an, das würde ich jetzt gern sagen. Das kennen ja, glaube ich, viele, viele Menschen, auch die jetzt zuhören, sicher. Das braucht seine Zeit. Und wenn man intensiv liebt, dann braucht man auch genauso lange, glaube ich, um das wieder sortiert zu bekommen. Das ist, glaube ich, der Moment. Und dann das mit dem Hund, das hast du ja schon angesprochen, das ist auch traurig, weil die so jung war und ich die sehr geliebt habe. Und dann, glaube ich, ist es relativ egal, was es ist. Es ist auch ein bisschen auch vielleicht die ganze Weltlage, in der wir uns ja bewegen. Es ist ja auch keine Zeit, in der man, sagen wir mal, wo man Stabilität durch das Umfeld erfährt, sondern man denkt, Gott, das ist ein großer Konjunktiv, läuft doch in vielen Bereichen mit. Ich sehe es auch bei vielen Mitarbeitern, bei Freunden, Menschen, die doch, viele sind so ein bisschen am Struggeln. Und ich glaube, das unterstützt das dann vielleicht auch noch ein bisschen.
Aber ich denke auch, wenn man in so einer durchlässigen Phase ist, durch einen so intensiven Verlust, wie es bei dir ist, nun bist du auch Ende 50, da muss man nicht naiv sein, irgendwann gehen die Eltern, man kann sich theoretisch darauf vorbereiten, aber wenn es dann tatsächlich passiert, und der Abschied gelebt und durchlebt wird, ist das natürlich immer noch mal etwas anderes. Also zu sagen, wie stehe ich in dieser Welt, in dieser unsicheren Welt, ich glaube schon, dass das auch einen Einfluss noch mal hat, ne?
Ja, das sind viele Facetten. Ich meine, man kann uns ja nicht isoliert sehen und ich schon gar nicht. Es gibt sicher Menschen, sage ich mal, die sehr bei sich sind, sehr eng Raum leben. Dann ist es vielleicht dann auch manchmal etwas leichter sogar, könnte ich mir vorstellen, das sortiert zu bekommen als so Menschen wie wir, vielleicht auch die in der Öffentlichkeit stehen oder so doch. Das war schon auch schwer, so, und wenn man dann so einen starken Verlust erlebt und man ist dann gleich am nächsten Tag im Studio, muss gucken natürlich, dass man da irgendwie abliefert. Das fand ich schon schwer. Das hatte ich in der Form auch noch nie. Hab dann aber auch gemerkt, dass es natürlich ging, aber machte das fast mit so einem schlechten Gewissen, dass ich so eine Fröhlichkeit dann natürlich auch bringen musste. Und dann hat
aber die Mama hätte sicherlich gesagt, das ist richtig der Ort, an dem du bist da, Guido. Ich kenne das vom Verlust meines Bruders und hatte damals ja gerade eine Produktionsfirma gegründet und man muss dann eben dennoch funktionieren, aus Verantwortung auch für Kunden oder Mitarbeiter, was auch immer dann tatsächlich der Grund ist. Und aber auch die Liebe dann der Menschen, des Umfeldes zu spüren, das hat auch gut getan. Und letztendlich, ich weiß nicht, welche Erfahrung du machst, aber Alltag dann zu leben in der Routine des Alltags ist auch etwas, was mir dann wieder Kraft geschenkt hat.
Absolut, ist sehr weise. Und ich glaube auch, dass das erstaunlicherweise erleben ja auch viele Menschen, nicht nur die Menschen sind, von denen man das erwartet hätte, das, sagen wir mal, Familie, Freunde, sondern das sind eben manchmal auch Menschen, die man gar nicht so auf Plan A hatte. Das sind ganz viel Zuneigung, auch von den ganzen Menschen, die ich gar nicht kenne. Ich habe extrem viel Post und zauberhafte Momente bekommen, Bücher geschickt bekommen.
Oder welche, aber von denen du es erwartest, die sich dann gar nicht melden,
absolut,
die plötzlich verstummen.
Das ist wirklich auch ein Ding, das erlebt mir auch Menschen manchmal, die besonders krank sind, die dann schwer krank sind und die mir dann sagen, mein Gott, da ist gar keiner mehr da. Und dann kommt auch mal die Nachbarin von gegenüber, die man gar nicht auf dem Schirm hatte, die ist dann in der Lage, das zu tragen. Und ich glaube, da sieht man eben auch, wie wichtig es ist, dass man offen bleibt und durchlässig für viele Menschen und dass man erstmal davon ausgehen könnte, dass jeder, der da unterwegs ist, der dann Weg kreuzt, in der Lage ist, mit dir alles zu erleben. Und dass hin und wieder sogar Menschen, wo man wirklich erwarten würde, wenn man denkt, die könnte ich jetzt auch mal zurückgeben oder die wäre jetzt auch mal dran. Man hat ja auch immer so Freunde, von denen man sich ständig kümmert, die ständig irgendwelche Probleme haben. Habe ich so eine Freundin, die wirklich, die quält mich durchs Leben und ich habe sie sehr gern, aber die hat dann irgendwie so versagt, weil die gar nicht da war, die war, weil die damit nicht umgehen konnte. Und das fand ich schon auch erstaunlich. Und das ist, glaube ich, auch so ein Learning, was man dann hat. Und
jetzt musst du überlegen, ob du das ansprichst oder nicht. Also das trägt man dann ja auch nochmal so in sich, ne? Ob man das dann doch nochmal ausspricht, dass man da vielleicht eine Erwartung hatte. Aber das ist nochmal ein anderes Thema.
Das ist ein anderes Thema, genau.
Sehr sensibel. Wenn sie uns jetzt zuhört, Grüße gehen raus. Vielleicht weiß sie, wer gemeint ist.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
Guido Maria Kretschmer ist Fernsehdeutschland, glaube ich, seit 2012 wegen Shopping Queen natürlich bekannt. Man hat fast das Gefühl, du bist immer Gast, wenn man den Kleiderschrank öffnet und manchmal lugst du uns so ein bisschen über die Schulter und man denkt, oh mein Gott, geht denn diese Kombi? Obwohl wir ja sagen müssen, das Leben ist auch nicht immer aus einem Guss, wie wir gerade schon festgestellt haben. Soll das beim Styling immer so sein?
Nee, natürlich nicht. Aber das stimmt schon. Wenn ich irgendwo hinkomme, sagen die Leute gleich, ach, hätte ich gewusst, dass sie kommen. Dabei ist es mir privat gar nicht so wichtig. Ich sage ja immer, Mode ist Haut der Seele. Das ist so ein Transporteur. Man ruft ja ganz laut, wenn man ist, ohne dass man ein Wort gesagt hat und gerade mit Menschen, die einen nicht kennen. Deswegen ist es manchmal, wenn man ein bisschen weiß, wie das funktioniert mit der Mode, mit dem Styling und mit dem eigenen, ja, der eigenen Präsentation im öffentlichen Raum, dann würden manche Menschen es etwas leichter haben. Und das ist mehr meine Intention, als jetzt zu sagen, wann ist man falsch angezogen, weil ja jeder in dem Moment, wo du da stehst und denkst, ach, Elke,
und du
heute
kannst nicht immer eingreifen. Also wenn du in den Uber steigst oder in den ICE, kannst du nicht immer sagen, Entschuldigung, aber das könnte mehr für sie tun.
Ja, manchmal juckt's. Ja. Vor kurzem habe ich so eine Frau gesehen, die stand an der Bushalte morgens, da dachte ich, halte ich kurz an. Ne? Dachte ich, bitte, lass es. Aber dann dachte ich, Guido, das ist auch übergriffig. Aber ich glaube, man kann schon manchmal...
Ach nö, Guido, stell dir vor, du stehst am Bus und jemand kommt raus und sagt, Entschuldigung, aber die Farbkombi geht gar nicht. Aber bitte, so, ich meine, wir wissen, lassen Sie es. Ja, es ist ja auch die Frage, du hast damit beruflich zu tun. Für die meisten ist ja der Weg zum Bus, ins Büro, in den Job eben auch kein Laufsteg. Aber trotzdem kann man was draus machen. Ja.
Ja, man kann was draus machen, wenn man gefunden werden möchte. Es gibt ja auch viele, die sagen, mein Gott, ich lerne überhaupt keinen mehr kennen. Nicht mal bei Tinder läuft es bei mir. Da denke ich mir, oh, man könnte schon auch den kurzen Weg zur Bushaltestelle, ist immer möglich. Öffentlicher Raum, Menschenkontakt heißt eben auch, da sitzt ja vielleicht immer dein Gegenüber, der da sitzt mit der richtigen Lösung. Das richtige Gespräch. Manchmal sind es doch auch Gespräche, da ist die Optik sicher Teil von der Geschichte. Aber
dafür müssen aber alle mal von ihrem Phone hochgucken, ne?
Das ist es. Aber ich glaube, es wird schon auch funktionieren. Da hast du absolut recht. Das ist sehr, sehr traurig.
Klar.
Das kennt ja jeder ein bisschen. Aber ich glaube, es ist auch schwierig, wenn man dann... Unser Leben hat sich sehr verändert. Und ich glaube, und da hilft manchmal eben so eine Mitmenschlichkeit in Form von Textil eben auch. Hm. Weil man dann sieht, ach guck mal, die gehört zu mir. Ich bin einer, ich gehöre doch eigentlich zu euch. Oder ich bin wild und ich möchte jetzt entdeckt werden. Oder ich möchte provozieren, whatever. Hm. Ich glaube, das ist immer noch so nonverbal laut zu rufen.
Klar, aber nicht in jedem von uns schlummert eine Iris Apfel, die ist Stilikone aus New York, so eine, leider jetzt auch gerade verstorben. Wie lernt man denn Wagemut in der Mode?
Ach, ich glaube, das ist Sozialisation. Das hat auch ein bisschen wie Humor. Das ist in vielen Menschen angelegt. Aber wenn dann Eltern und Umfeld es nicht zulassen, dann kann sich es auch nicht entwickeln. Und so, glaube ich, hat das auch mit dem Style zu tun. Das ist ja, manche Menschen haben ja mit sich eine gute Verbindung und spüren sich gern. Deswegen haben sie es gerne eng. Und deswegen würde ich auch nie jemandem vorwerfen, der eine größere Größe hat, ich möchte den Leggings tragen. Wenn du dann spürst, dass deine Beine ganz zu dir gehören, dann würde ich sagen, auf geht's. Also da gibt's überhaupt keinen Stopp. Ich glaube, das ist eben nur die Betrachtung von außen.
Ich überlege gerade, bei welchem Autor das ist. Der hat gesagt, er muss gerne enge Hosen tragen, sein Geschlecht fühlen. Nur dann kann er die richtigen Worte finden. Nun gut, auf dein Buch kommen wir ja gleich noch.
Ich weiß nicht. Ja. Aber da gibt es bestimmt Leute auch. Ich hatte mal einmal ein Buch von einem sehr netten Autor, der hat ein Buch geschrieben, das hieß, einen Luchs am Hals hängen zu haben, glaube ich. Das war so eine sehr süße Geschichte von so einem Mann, der seinen Luchs im Wald irgendwie findet, schnappt den und nimmt den mit. Und auf einmal kann er sich um irgendwas kümmern. So ein Finanzbeamter, der ganz einsam da lebt und irgendwann ist ihm das völlig über ihn hereingebrochen, dass er es nicht mehr schafft, diesen Luchs rauszukriegen. Und hatte dann so eine Nachbarin, beschrieb dann diese Nachbarin, zu der er seine Beziehung aufbaut. Und ich hatte mir die so schön vorgestellt und dachte ich, ach, so eine kleine, zarte Liebe entstand durch diese Verantwortung. Dann beschrieb er auf einmal, als die reinkam, in einer schwarzen Lederhose und einem knallroten Pullover, eng mit V-Ausschnitt. Und da war ich direkt raus und habe ich mir das nachher geschrieben. Und habe geschrieben, nein, das war das falsche Outfit, das ging gar nicht. Und das war ganz süß, hat er gesagt, beim nächsten Mal fragt er mich vorher, was sie anziehen sollte. Aber ich glaube eben, da hat eben Mode sicher auch so einen Moment. Und zurück zur Frage würde ich sagen, man muss auch gucken, was einem gut gefällt. Deswegen gibt es ja Magazine und heute gibt es ja viele Menschen, die im Netz unterwegs
sind.
Also
sonst gibt es deine Sendung.
Ja, Vorbild, das ist auch so. Oder und auch selber spüren. Es gibt ja auch die Textilterroristen, die sagen, ich mache, was ich will. Die gibt es ja auch. Und die sind ja auch schon wieder Mode, obwohl sie es eigentlich ablehnen. Das ist ja das Verrückte.
19.521 Schritte ist Guido Maria Kretschmer nicht auf Laufstegen auf- und abgelaufen. Die Zahl ist für uns Hundebesitzer natürlich sowieso sehr niedrig, weil wir so viele Schritte gehen. Aber daraus ist ein Buch geworden. Es heißt eben auch genauso. 19.521 Schritte. Vom Glück der unerwarteten Begegnung. Guido, du hast dich auf den Weg gemacht. Du hast das Studio verlassen und das echte Leben gespürt.
Ja, könnte man sagen, es war so ein Tag so unerwartet, vielleicht weil ich den restlichen Tag frei hatte, sehr früh im Studio war. Es war ein paar Tage, nachdem die Queen gestorben war und ich war im Hauptstadtstudio und dachte dann, ach komm, der Portier vor zu mir gesagt hatte, Herr Kretschmer, machen Sie sich mal einen schönen Tag. Dachte ich, okay, das mache ich jetzt auch. Und dann bin ich einfach losmarschiert und das war eine ganz wunderbare Erfahrung, weil ich... ja, weil ich ja auch von vielen Menschen getragen werde. Das ist sehr, sehr schön und warm und amüsant. Und so ging der Tag dann gleich los. Und so habe ich extrem vieles Amüsantes, Nachdenkliches und auch sehr Schönes erlebt und konnte auf diesem Weg, diese 19.521 Schritte, eben auch nochmal Abschied nehmen, so von Berlin, weil ich bin ja aus Berlin weggezogen gewesen und habe das eigentlich verpasst gehabt, mich zu verabschieden. Ich bin ein guter Verabschieder, weil ich immer genau wissen will, warum ich dann weg bin und möchte keinen so stehen lassen und dachte, ach Berlin, ich hänge ja auch so an Berlin und kenne das ja auch so gut. Und
hat dir ja auch viel geschenkt, die Stadt.
Ja,
die hat dir so einen Raum eröffnet, das beschreibst du ja auch mal. Du konntest dich da als Designer entwickeln. Ja. Sie ist hektisch, sie hat Herausforderungen. Aber bevor wir auf diese Stadt und die Begegnung kommen. Erzähl doch noch mal, was ziehst du denn aus Begegnungen? Du bist ja in der Produktion für Fashion, du bist bei den Fernsehproduktionen immer von Menschen umgeben. Man könnte ja auch sagen, ach, den Tag verbringe ich jetzt mal ohne Planung, ohne Termine, einfach nur für mich. Was ziehst du aus Begegnungen?
Ich muss sagen, ich habe sie sehr gern, die Menschen. Ich habe sie wirklich sehr gern und ich habe sie auch gern in Menge. Sie machen mir keine Angst in Menge, sondern ich empfinde auch gerne oder habe gern das Gefühl von, dass ich Teil von einer Gesellschaft bin. Also ich mag das gerne im Kino sein, wenn Leute noch husten und es knistert und das stört mich nicht, sondern ich mag es gerne, wenn es menschelt und ich spüre, dass ich Teil einer Gruppe bin. Ich mag das in der Oper, wenn ich da denke, jetzt sind wir alle da, jetzt ist es schön warm und irgendwie, ich weiß nicht, ich habe dieses Gefühl,
die
nicht
Türen
so, dass
gehen
sie,
zu und der erste
ja genau,
Ton
dass sie bei mir sind und dass wir lauschen und dass wir uns begeistern für das Talent der anderen. Das habe ich wirklich sehr gern. Und das kann im täglichen Raum auch sein. Ich glaube, dass jeder Mensch, das hört sich jetzt so platt an, aber es ist so, ich glaube, dass jeder irgendwas zu erzählen hat. Jeder hat irgendwie ein Highlight in seinem Leben und wenn man sich einen Moment Zeit nimmt, dann findet man das ganz, ganz schnell. Und bei mir haben die Menschen halt schnell Vertrauen, weil sie mich dann kennen und denken, ich bin Teil ihrer Familie und ich das auch sofort zulasse, dann fällt alles weg, was man eigentlich brauchen würde, um erstmal Vertrauen aufzubauen, das ist bei mir schon irgendwie da. So habe ich das immer empfunden. Das war
als
Kind schon
so. Es gibt also keine innere Neoprenwand, kein Abstand.
Nein, nein.
Es gibt dieses Anlehnende. Also man hat immer bei, nicht nur weil deine Pullis so weich gewaschen sind, aber man hat immer das Gefühl, man kann sich fallen lassen. Vielleicht ist es das, was du ausstrahlst. Oder was brauchen Menschen, um zu erzählen? Wir sind ja eher eine zurückhaltende, eher eine scheuige, manchmal auch eine raue Gesellschaft.
Ja, aber ich glaube, dass in jedem rauen Kern, Schale natürlich auch was Zartes sitzt und dass natürlich wir alle ja Sehnsucht danach haben, dass jemand sagt, ach so denkst du das, hör dir einfach mal kurz zu oder auch den Moment zu haben, ist eben auch die Anonymität vielleicht auch manchmal Türen öffnet, weil jeder hat ja Unzulänglichkeiten, das ist ja eine Welt der Konjunktive, man kann ja, alles ist ja möglich und wir leben ja in einer Welt, wo das ja so schnell geht und man kann ja so schnell verloren gehen und denken, ich bin gar nicht gut genug, ich schaff das nicht, guck mal bei Insta 3 Stunden oder 20 Minuten reichen ja schon aus, dann denkt man, oh Gott, mein Leben, ich hab's nicht im Griff, ich muss mehr Sport, mehr Ernährung, ich muss dies, ich muss das. Also das ist ja wirklich auch eine verrückte Welt. Umso mehr, glaube ich, sind dann diese
Menschen.
Aber
du denkst das doch nicht.
Nein, ich denke das manchmal auch. Ich folge gerade so einem Typen aus Amerika, der tanzt den ganzen Morgen mit so einer etwas moppeligen, mit so einer dünnen. Und der tanzt, der hat zwar auch Probleme mit Alkohol, glaube ich, sagt er immer, aber der sieht überhaupt nicht so aus. Und das schaue ich mir dann auch an und denke mir, Guido, schau dir das nicht an, mach lieber selber mit. Aber ich schaue mir gerne an, wie der Sport macht. Das ist auch völlig bizarr. Und fühle mich dann sportlicher, was absolut falsche Richtung eingeschlagen.
Und gehst dann duschen, weil du so geschwitzt hast.
Ja, ich fühle mich danach aber wirklich sportlich. Denke ich, mein Gott, heute haben wir wieder Gas gegeben. Und vielleicht auch Kochsendungen sind ja auch manchmal so, man denkt, oh Gott, ist das köstlich gewesen, und man hat aber trotzdem nicht mitgegessen. Also ich glaube, das funktioniert eigentlich schon ganz gut, aber zurück zur Frage, glaube ich, ist es einfach wichtig, dass man Menschen die Möglichkeit bietet, dass sie sich anlehnen können. Und ich finde, das ist ein menschliches Recht, würde ich sagen. Jeder Mensch hat das Recht, finde ich, irgendwie Pipi zu machen in der Stadt, dass da irgendwie so eine kleine Möglichkeit gibt. Und auch Parkbänke darf man nicht wegrationalisieren, weil man zwischendurch sich erholen muss, wenn das nicht anders geht im öffentlichen Raum. Und genauso müssten die Protagonisten, also die Menschen in der Lage sein, wenn einer zusammenbricht, stürzt, wie auch immer, Hilfe kommt, dass man menschlich ist und dass man darüber hinaus, auch wenn man nicht laut schreit, hallo, hier bin ich, dass man irgendwie hinguckt und merkt, dass man da ist. Und da ist eben, wenn man etwas offen ist, das wird doch jeder auch kennen, dann merkt man sehr, sehr schnell, dass da viele sind, die sich freuen über ein nettes Wort, über ein Augenzwinkern.
Man muss selbst bereit sein, diese Antennen auszufahren. Ja. Und du hast ja auch eine Entscheidung getroffen. Du hast gesagt, bei all dem Hate, der ja auch im Netz neben tanzenden Alkoholikern unterwegs ist, ich mag Menschen, ich bin zugewandt, ich bin neugierig, auch auf jede Form von Leben. Ich bin vielleicht auch vorurteilsfrei. Aber man muss natürlich auch sagen, du bist bisher auch mit wenig Hate und Negativität konfrontiert worden. Alle lieben Guido.
Ja, da ist schon was dran. Also wenn ich das manchmal so mit Kollegen erlebe, die mir sagen, was die für Post bekommen. Ich habe einmal in meinem Leben so einen Hate-Brief bekommen, so ein halber Brief. Da schrieb so ein Ehepaar mit vollem Namen. Also da ging es aber um das Schwulsein, wie schrecklich sie das fanden und was meine Mutter alles verpasst hätte und was alles passieren sollte. Das war wirklich krass. Aber nach ungefähr 10 Zeilen kam dann schrieb der Mann: Aber Herr Kretschmer, Schwamm drüber. Ich muss Ihnen trotzdem sagen, meine Frau und ich lieben Sie sehr. Und dann haben die so eine halbe Seite dann von diesem Brief, war einfach alles so Liebesdinger. Und dann schrieb der zum Schluss, so, und das Erste, das kriegen Sie auch noch in den Griff, da machen Sie eine Therapie, bitte weiter so, alles Liebe
oh
und so. Und
Gott,
dann, und das hat mir der Sender mal gegeben. Die haben gesagt, sowas haben Sie noch nie gehabt. Also da war selbst in dem Hate war so ein bisschen noch Freundlichkeit drin. Aber
ein Lichtblick im Hate.
Aber ich würde trotzdem sagen, da ist was dran. Das ist aber in letzter Konsequenz, glaube ich, alles zurückzuführen auf meine Mutter, weil ich einfach groß geworden bin mit einer großen Toleranzfähigkeit und einer großen Empathie, dass jeder dir alles ermöglichen kann und dass es auch keinen gibt, der völlig verloren ist. Und dass ich so unvoreingenommen mit Leuten bin, wirklich egal in welcher Gehaltsklasse die sich bewegen, das ist ein großes Geschenk. Und das spüren Menschen auch, dass ich sie nicht für irgendwas verurteile, sondern erstmal denke, gut, hör mal kurz zweimal hin und gib ihnen die Chance. Es gibt sicher auch Menschen, wo ich dann denke, oh Gott, das ist jetzt wirklich mal Gottes dritte Garnitur. Das gibt's also auch, wo ich dann...
Aber
dann
du nimmst dir
auch
die Zeit. Du bleibst stehen.
Ja, ja.
Du fragst
ja,
und willst dann auch wissen. Also du kennst ja diese Frager weitergehen und dann willst du gerade antworten und dann siehst du nur noch den Rücken von jemandem, der dich gerade gefragt hat, wie geht's dir, wie behandelt dich das Leben gerade. Du scheinst dann ja auch stehen bleiben zu wollen und es wissen zu wollen.
Ja, das habe ich sogar in Amerika gemacht. Also da sind die Leute ja so in ihrer Mittagspause und denken die, oh Gott, it was a great story, bye. Dann gehen die ja schnell. Und das habe ich, selbst da habe ich das irgendwie hinbekommen. Ich glaube, dass es, wenn es irgendwo menschelt und wenn man beim Gegenüber spürt, dass da wirklich ein Interesse ist, und das kann jeder im Leben ganz schnell realisieren, dann ist das Leben etwas fairer zu dir. Dann wird es etwas sanfter, etwas vorsichtiger und dann ist es nicht so brutal, weil ja manche Menschen ja in einer extremen Art und Weise reagieren auf nichts. Das muss man ja ganz deutlich sagen. Ich bin kurz in Berlin gewesen, da war so ein hübsches kleines Mädchen, so eine kleine Moppel auf so einem Fahrrad, die stand da an der Straße und die fuhr los und dachte, ja, die hat wirklich Mut mit der kleinen engen Hose, aber die war glücklich. Und dann dachte ich noch so, hoffentlich merkt keiner, dass vielleicht manche sagen würden, die sollte besser eine andere Hose tragen. Und genau so war es. Da kommt ein Auto angefahren mit 3 Jungen, die haben sie erst so ein bisschen so an der Ampel noch so leicht, so ein bisschen noch hey, hey und so. Da dachte die noch für eine Sekunde, jetzt wird's schön. Und dann haben die 5, 6 Sätze rausgehauen, also dass mir echt die Tränen im Auto kamen. Ich bin dann nachher angehalten mit dem Fahrrad, also ich war mit dem Auto, die mit dem Fahrrad, hab dann in der nächsten Bushaltestelle angehalten und gesagt, du darfst das nicht glauben, du musst mir das versprechen. Und dann guckte die mich mit großen Augen an, Tränen verzerrt. Ich habe gesagt, du darfst das nicht glauben, was die gesagt haben. Das haben die gesagt, weil die nicht wissen, wie es geht. Du musst weiter durchs Leben. Und da dachte ich, das ist eben genau das Ding. Der falsche Satz zur falschen Zeit. Mhm. Das nimmt dir alles. Das nimmt dir alles. Das vergisst du nie wieder.
Aber viele Menschen sind ja gerade in der Aggression, in der Wortwahl, ob das nun schreibend oder irgendwas rausbrüllend ist, gerade auch gefangen. Also zu sagen, wenn man einen liebevolleren Blick auf Menschen hat, kann sich auch so eine innere Haltung ändern. Also wer 24/7 Hass sieht, glaube ich, sieht auch alles durch diese Hassbrille.
Ja.
Kann man den Blick ändern?
Ich glaube, das würde, der erste Schritt ist so ein bisschen, es ist auch so platt, aber es ist auch ein bisschen Selbstliebe. Du musst dich schon auch selber irgendwie mögen und wissen, was du an dir selber magst, damit du es auch bei anderen dann wertschätzen kannst. Also wenn du natürlich selber dich immer nur wieder hinterfragst und immer zu kritisch mit dir selbst bist, dann kannst du auch das Gegenüber nicht feiern. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Und man muss sich auch für das Talent und für das Besonderssein des Gegenübers begeistern. Also man muss auch
Und führst du so auch Mitarbeiter und Teams?
Ja, das mache ich so. Das gelingt mir auch nicht immer. Es gibt bestimmt auch zwei, drei. Ich habe auch so ein paar
Muffige.
Die
schreiben dir jetzt.
Ich hab auch einen, so eine Muffige, die muss ich immer wieder flott machen. Aber die macht eben auch ihr Ding. So ist es halt. Menschen sind ja unterschiedlich. Ich probiere auch, die gerade alle wieder aus dem Homeoffice rauszukriegen. Ich sage immer, wir müssen zusammen sein. Also ihr müsst zusammen sein, ihr müsst euch spüren, ihr müsst Stallgeruch haben, ihr müsst wissen, wer wir sind. Das geht nicht, wenn man erst am Dienstag wieder in die Firma kommt und am Donnerstagabend schon wieder weg ist. Jetzt werden viele sagen, ist aber toll. Ich glaube, dass es manche gibt, die verloren gehen, weil sie dann überhaupt keine Chance mehr haben, outdoor zu sein.
Ich glaube, das ist wie in der Liebe. Du brauchst Begegnung, du brauchst Alltag, absolut. Du brauchst Reibung und die Konfrontation. Ja. Und das ist doch im Unternehmen ganz genauso.
Ja, und du brauchst Menschen, du brauchst eben auch das Gegenüber. Und ich glaube, das ist auch manchmal zu spüren, warum hat das heute nicht geklappt, weil man vielleicht traurig ist, weil irgendwas ist, weil der Kater krank ist, weil der Freund dich nicht so liebt oder vielleicht betrogen. Ich meine, es gibt ja tausend Geschichten. Mir erzählen die das auch alles natürlich. Und deswegen, glaube ich, sollte man immer probieren, das habe ich immer probiert, also einen offenen Raum zu schaffen. Also ich habe immer gesagt, es ist kein Problem, wenn jemand sagt, ich kann heute nicht kommen, weil ich so traurig bin, weil das und das passiert ist. Dann würde ich sagen, dann bleibst du zu Hause und machst dir eine gute Zeit. Aber ich denke eben, wenn man kommt, muss man gucken, dass man mit den anderen klarkommt. Und das ist sicher schon auch ein wichtiger Bereich, der sich, glaube ich, post-Corona auch verändert hat. Und man sagt, ich glaube, manchmal bin ich erstaunt, dass wir so wenig daraus gelernt haben.
Ja, also das denke ich auch. Dieses Glück der Begegnung ist ja auch etwas, ein Geschenk, was ich immer feiere. Und trotzdem denke ich auch, musst du auch nicht jedes private Wehwehchen immer mitnehmen. Ich würde alleine schon in deine Firma kommen, weil die Basois da sind, aber gut.
Ja, die schönen Hunde.
Oh,
ja, die Basois.
Ich
das
liebe
sie. Ja, das sind russische Winter. Ja. Die jetzt sagen, was ist das denn für eine Geschichte? Das heißt auf Russisch schnell. Ja. Das ist so eine Retro-Rasse eigentlich, die man kaum noch sieht. Aber ich habe ja immer Windhunde geliebt. Aber die Basois, das ist einfach, die haben mich so tief berührt. Das sind die Hunde vom Zaren früher gewesen. Und das sind so zärtliche Cousinen, so vorsichtige, liebevolle Hunde, die so, also für alle, die, wo man denkt, ich kann nicht mehr allein sein, die sollten sich so einen Hund holen vielleicht, weil die wirklich was Besonderes sind.
Bis man ihn von der Leine lässt, dann ist man kurz allein.
Man ist kurz weg, aber man muss sich eben kümmern, das ist es. Und man muss eben mit dem Fehlverhalten der anderen rechnen.
Die sind so und
das
schön. Ist ja,
und sie wissen auch, so schön.
Sie wissen es nicht so richtig, dass wie schön sie eigentlich sind in ihrer Bewegung.
Und wie lieb sie sind.
Ja.
Und wie tief sie in dich eindringen. Und das ist ja jetzt auch gerade, ich habe ja immer viele gehabt und immer noch hier zwei ganz alte und hatte zwei Jungen. Ich habe zwei Welpen genommen zum ersten Mal in der Corona-Zeit, weil die nicht ausreisen konnten. Und nach Frankreich hat die Züchterin gesagt, Guido, nimm doch beide, das sind zwei Schwestern, die so eng sind. Und das hatte ich noch nie, zwei Welpen auf einmal. Aber die haben es mir so leicht gemacht und die waren so eine große Liebe, das kann man sich gar nicht. Ich hatte noch nie Hunde, die so eng verbunden mit einer Zärtlichkeit und zusammen alles zusammen gemacht. Und, und jetzt ist die eine gestorben aus dem Nichts, out of the blue, schwer, das Lymphom, todkrank und Tierklinik hat es verpasst, hat es gar nicht gesehen, so schnell.
Und die
zwei
andere?
Tage später. Die andere vergeht jetzt gerade, die verliert. Wir sind alle nur noch am Weinen. Und die andere Hündin ist einfach lost, weil sie natürlich ein Leben lang, und dann sind das Windhunde, die eh so zart sind. Das ist wirklich schwer. Also
oh
das war
Gott.
Wirklich schwer, schwer, schwer. Und
gib mir einen Kuss von meinem neuen Welpen. Ich habe in der Familie versucht, einen Windhund durchzusetzen, aber mein Mann hat sich dann doch für ein anderes Tier mit den Kindern entschieden. Aber ich fühle, grade, was du fühlst.
Ja, aber man muss sagen, ich würde sagen,
du
ich will jetzt ja nicht für die Windhunde kämpfen, aber ich würde sagen, für alle, die wollen, dass etwas ganz bedingungslos bei ihnen ist und ohne, dann, natürlich darf man nicht diese klassischen Sitzplatz kommen und so, aber es gibt so viel mehr dafür auf dieser anderen Seite, weil sie einfach so kinderlieb sind, so vorsichtig sind, so zarte freundliche Feen sind es eigentlich. Und gerade die Russen sind jetzt besonders, ich habe ihnen auch nie gesagt, dass Putin den Krieg angezettelt hat. Ich habe es ihnen nie gesagt. Sie haben keine Idee.
Wie rau und grob das Land auch sein kann, dass es keine Opposition zulässt.
Nein, das habe ich ihnen alles nicht erzählt. Sie leben immer noch Dostojewski und sie glauben immer noch, die sind in einer anderen Zeit.
Vielleicht kommt irgendwann der Tag, an dem du mit ihnen offen reden musst, lieber Guido.
Es kommt alles zurück und ich bin mir sicher, und das muss ich auch nochmal an dieser Stelle sagen, man muss sagen, alles, die Zeit wird alles tun und dieses wunderbare, großartige Land, dem ich ja so oft auch gereist bin und was ich sehr, sehr schätze und ich liebe die Kunst und die Literatur aus diesem Land und was sind das für auch tolle Menschen. Ich hoffe sehr, 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 dass das, so wird es auch kommen irgendwann, alles wird irgendwann anders betrachtet werden und ich bin mir sicher, dass dann, das wird nur lange dauern leider, aber dass man hoffentlich irgendwann wieder erkennt, was das mich auch ist, dieses Land, was es auch sein könnte.
Und wenn man auf die Seite schaut und auf der anderen Seite hast du natürlich die Unterdrückung, die Angst des russischen Volkes aufzustehen ich meine Oppositionsbewegung, wir haben es ja auch in Weißrussland gesehen, in anderen Ländern werden ja sofort niedergeschlagen. Wir haben das Thema auch in der Türkei, keine freie Presse mehr in dem Sinne. Da sind sehr, sehr viele Orte. Aber du bist optimistisch für dieses Land?
Nee, ich optimist, aber ich will das nicht verlieren. Ich denke, wenn man, sonst würde man wirklich Nihilist. Man denkt, das kann ja nicht so weiter. Es ist auch die Zeit, glaube ich, die gerade sich so bewegt. Aber die Zeit sind auch die Menschen. Das ist natürlich schade. Das hätte ich nie gedacht in 24, dass es noch Möglichkeiten gibt für Autokraten, sagen wir mal, dass so eine Person etwas so verdrehen kann. Natürlich hängt da auch immer ein ganzes System dahinter, das weiß ich schon auch. Aber ich bin schon erstaunt, dass das kommt, wo man doch eigentlich eher in so einer anderen Richtung unterwegs war. So habe ich es zumindest mal so empfunden, dass es etwas freier, etwas vielleicht sogar noch basisdemokratischer wurde. So eine neue Form von, ja, von Freiheit und Akzeptanz. Und das ist ja gar nicht schwierig, sag ich mal, sich für die bestimmten Randgruppen zu begeistern. Man könnte ja auch einfach nichts sein, außer denken, gut, ist okay, aber man müsste ja keine Meinung dazu haben. Aber die Repressalien müssen so stark sein,
dass wir uns das in einer Demokratie gar nicht mehr vorstellen können. Und alle, die dann Autokraten feiern, sollten sich eigentlich mal überlegen, was es dann tatsächlich heißt für die Bevölkerung, weder auch Lebensträume ja leben zu können, sich entfalten zu können in einem politisch sehr, sehr engen System. Bist du denn jemand, der vom Elternhaus aus politisch geprägt wurde?
Oh ja. Ich komme natürlich aus einer Welt, die ganz freie, sagen wir fast liberale Welt, das würde ich sagen. Das ist vielleicht das, was so mein Vater uns so beigebracht hat. Man muss natürlich sagen, mein Vater hat zusammen mit Möllemann im Gesangsverein gesessen und den kannte ich schon als Kind und so. Also das, ich hatte immer so ein Gefühl, bei uns zu Hause ging es immer ein bisschen darum, dass man frei ist, dass man aufpasst und so, dass man liberal ist und sich vorsichtig benimmt und dass man trotzdem aber auch Möglichkeiten hat, sich selbst zu erleben, ohne dass man zu viel Staat hat. Und trotzdem.
Konntest du dich an ihm reiben politisch oder warst du dann auf einer ähnlichen? Nee,
eigentlich nicht. Wir waren ganz close. Mein Vater war so eine Mischung. Mein Vater war im Grunde so ein sehr gläubiger, würde ich sagen, aber das war so ein freier Liberaler mit sozialdemokratischen grünen Hintergrund, so würde ich sie bezeichnen.
Okay. Also die waren die coole guten, Mischung. Also die Mama ist, ja, aber er hat ja auch eine Fluchterfahrung, das muss man ja auch sagen. Ja. Er ist ja jemand, der auch Lebensnarben in sich trägt, der nach dem Krieg eben mit einem Bollerwagen alles verlassen hat. Das beschreibst du ja auch nochmal in deinem Buch. 19.521 Schritte, der trotzdem dem Leben zugewandt angepackt hat.
Ja, mein Vater war natürlich auch als ganz kleines Kind auch im Lager und wurde befreit und so, hat dann auch viel erlebt in so einem Treck und hat dann einen geschossen und was der alles erlebt hat. Also der hat wirklich die schwersten Dinge erlebt auch, aber der hat natürlich sich in dieser Zeit überlegt, wenn ich das hier überleben sollte alles, als 9-Jähriger oder 10-Jähriger hat er sich gedacht, dann mache ich irgendwann eine große Familie. Hat er mir mal erzählt, dann dachte ich, wieso kann man so jung so einen Gedanken haben? Sagte, wenn ich die alle wiedersehen sollte, meine Mutter, mein Vater und meine Geschwister, dann mache ich das. Und das hat er getan. Er hat in seinem Leben verziehen, würde ich sagen, hat alles verziehen. Das Einzige, was der immer hatte, war...
Und daraus seien ihr 5 Geschwister geworden. Er hat doch Wort gehalten.
Hat er Wort gehalten. Und der mochte nur nicht, wenn wir durften eigentlich nicht auffallen. Der hatte das am Anfang gar nicht so gern, als ich so bekannter wurde. Das fand der gar nicht so gut, weil der sagt, es ist besser, man geht so ein bisschen mit. Oder wenn wir mal ein Strafmandat bekamen, das fand der gar nicht schön. Also da hatte der immerhin noch Angst, dass irgendwann mal was passieren könnte.
Dass es Konsequenzen haben könnte.
Ja, dass es eine Konsequenz kommt. Und besser so unterm Radar, aber freundlich. Das war so vielleicht sein Weg.
Nun hast du noch 4 Geschwister und bist aufgewachsen in Westfalen in einem Elternhaus, wo das Elternpaar selbst auch noch absolut verliebt war, praktisch bis zum Lebensende Händchen halten. Das ist außergewöhnlich.
Das ist wirklich außergewöhnlich. Das war zum Schluss auch gefährlich, weil meine Eltern also Hand in Hand kochten immer noch und auch Hand in Hand Auto fuhren. Und ich habe gesagt, Mama, so geht das nicht. Also als Kind findet man das nicht immer so toll, wenn man so Eltern hat, die immer aneinander kleben. Aber die sind ein großes Vorbild für ganz, ganz viele Menschen gewesen. Bei der Beerdigung meines Vaters sagte das so ein Nachbar irgendwann zu mir und sagte, wie sollen wir weiterleben, wenn wir deine Eltern nicht mehr da küssend und Händchen haltend vor ihrem Haus sitzen sehen und so. Ich glaube, diese Liebe, das ist auch so, was meine Eltern natürlich auch mit mir extrem zelebriert haben. Ich hatte ein sehr körperliches Verhältnis zu beiden meiner Eltern. Ich war das Schmusekind und wir haben das auch bis zum Alter immer. Ich habe meinen Vater küssend in den Tod begleitet. So war es wirklich. Der hat immer gesagt, komm Guido, wir küssen und drücken. Und
das war
und
seine Sehnsucht, so in den letzten Lebenswochen geküsst immer, und geliebt immer, und immer. Diese Berührung zu spüren.
Ja, das war auch schön, weil wir so eng waren und so vertraut. Es gab ja nichts, was wir hätten klären müssen, weil alles gesagt war. Ich konnte mit ihm alles besprechen. Der Tod war auch ganz nah da. Das
also
war
es
kein
gab
Thema.
Keine Lebenswunden, die thematisiert wurden.
Nein. Denn mein Vater war mein engster Vertrauter. Also der wusste ganz genau, was ich mache, wie ich das mache und so. Und auch meine Mutter genauso. Und als er dann da war, dann haben wir auch mal nächtelang dann gesessen. Und ich dachte dann, na gut, dann sagte er auch, Guido, mein Gott, ich dachte, sterben geht schneller. Wir haben auch viel gelacht. Dann sogar noch. Und dann sagt er immer mitten aus dem Nichts, sagt er zu mir, sag mal, wie findest du es eigentlich, dass Naomi Campbell jetzt ihr zweites Kind bekommen hat? Ich sage, woher hast du das denn noch mitbekommen? Mein Vater war in so einem Hospiz dann.
Das habe ich ja noch nicht mal mitbekommen.
Ich auch nicht. Dann sagt er, ja, hast du das gar nicht mitbekommen, sagt er. Das hat mir gestern Nacht die Nachtschwester, hat mir aus dem Ticker vorgelesen. Also da hat er noch, der konnte nicht sich vom
Aber das
Leben
finde
lösen.
Ich, weißt du, ganz erstaunlich. Der Radius wird ja eigentlich, erst ist es dann die Stadt, der Job, das Dorf, nachher bist du in deinem Wohnung, in deinem Bett. Genau. Und eigentlich wird der Radius ja immer enger und dass er so noch andere Dinge wahrgenommen hat, finde ich ganz überraschend.
Und das zeigt total, wer er ist. Und dann sage ich, Papa, wie findest du das denn? Und dann sagt er, ach Guido, weißt du, wo Kinder geboren werden, man muss sie lieben und vielleicht wird die ja toll. Also da merkte ich halt, der war immer noch im Leben, der war immer noch da und hatte dann so viele Menschen da noch berührt, auch diese ganzen Schwestern und die Ärztin, was der denen alles gesagt
aber
hat.
Aber ungewöhnlich für die Generation, dass jemand so warm war. Es ist ja die Kriegsgeneration und ich erinnere mich an meinen Großvater, konnte eher nur die Hand geben und kaum Berührung oder Nähe geben. Das ist schon außergewöhnlich. Aber was nimmst du denn mit für dein Leben von dieser Lebensliebe deiner Eltern?
Also ich habe das 1:1 für die Copy-Paste mit meinem eigenen Leben gemacht mit Frank. Also der wird genauso durchgedrückt. Meine Schwester macht es genauso. Wir haben das irgendwie behalten.
Und die haben sich niemals gerieben oder gekracht? Ein Paar ohne Reibung? Verrückt.
Ja, die waren... Meine Mutter konnte es sehr gescheit so ihre Welt so zusammenbauen. Die war so eine Eisschwimmerin, meine Mama. Und die war eine frauenaffine Frau. Meine Mama hat meinen Vater geliebt über alles, aber ihre Freundin, das war eine wichtige Basis für sie. Die war ganz close mit ihren Freundinnen. Die rannten morgens im Winter, haben die sich ein Loch ins Eis gehauen, schwamm die rum, die machte Yoga. Die war ganz frei, die war offen mit Leuten, die war begeistert, hat immer Neues gemacht. Die hatte nie Vorurteile, egal wo die mich auf der Welt besucht haben. Wir sind ja auch ganz viel gereist. Die war immer offen, die hat alles gegessen, alles ausprobiert. Die war die Toleranz schlechthin. Und ich glaube, durch dieses sichere Paket von meinem Vater, voller Liebe und Fantasie.
Du bist in einer Liebesbombe sozusagen eingetaucht und aufgewachsen. Ja. Glaubst du daran, dass wir erwartet werden, wenn wir mal gehen müssen?
Der hat zu mir gesagt, das ist jetzt ganz süß, der hat zu mir gesagt, weißt du, mein Schatz, hat er gesagt, du musst dir überhaupt keine Gedanken machen, hat er gesagt, weil ich werde in diesem Kanal bleiben, bis ihr alle da seid. Das Letzte, was der zu mir gesagt hat, war, Guido, mein Schatz, hat er immer gesagt, weißt du eigentlich, du hast mich nur glücklich gemacht. Du hast nie irgendwas gemacht, was mich unglücklich gemacht hat. Und ich will, dass du das nicht vergisst. Und das war ein sehr schöner Moment, weil meine Geschwister hatten ja irgendwie das Haus dann geerbt und was sie alles geerbt hatten, hat er meiner Schwester noch den Ring angesteckt, den mein Ehering, den er immer hatte. Und so 1000 Kleinigkeiten. Und dann sagt er zu mir irgendwann, weißt du, mein Schatz, für dich habe ich gar nichts. Sagt er, weißt du, warum ich für dich nichts habe? Sagt er, nicht, weil du alles selber machst, sondern sagte, weil alles, was ich bin, meinte, das ist in dir. Das lebt, solange du lebst, bin ich bei dir. Und das war ein großes Geschenk, weil er auch so weise war. Und er hat, glaube ich, jeder seiner Kinder, dieser 5, genau so behandelt, ihnen genau das mitgegeben, damit die alle mit diesem Verlust irgendwie klarkommen konnten. Und das fand ich auch faszinierend, dass die alle eine eigene Story mit ihm hatten. Und ich hatte immer das Gefühl, ich bin so ein Einzelkind, weil er das mit mir auch gespielt hat und weil er das auch wusste, dass mir das wichtig war. Und oder Frank, im letzten Stunden seines Lebens, da guckt er hoch und sagt zu allen, sagt er, Was haben wir für ein Glück, sagt, dass der Guido sich so einen tollen Mann geschnappt hat, sagt er. Was haben wir für ein Glück, und hat den Frank. Und das war auch so ein Ding, diese, dass er so weit aufmacht. Und Franks Eltern und meine Eltern, die aus Marburg kommen, Franks Eltern, Franks Vater war ja der Gründer von der Lebenshilfe, Tom Mutters, und die waren ja eng befreundet. Also meine Eltern, Franks Eltern sind zusammen in Urlaub gefahren, die sind zusammen mit denen, aber die hatten ein eigenes Leben. Und das zeigt ja auch ganz schön, was Familien machen können, dass das gar kein Problem sein
ganz
kann, wenn
genau.
so ein schwul ist oder rot, grün, blau, whatever. Das hat er hinterlassen und das ist so ein bisschen meine Message.
Ja, mit Liebe beschenkt hat er euch und überschüttet.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
Mein Gast ist eigentlich so bekannt, wenn er das Haus verlässt, müsste man wissen, wem man gegenübersteht. Gio Maria Kretschmer. Aber es gibt auch Kinotoiletten am Waschbecken, da gibt es Begegnungen. Guido, da hält man dich doch glatt für. Warte mal, wer war denn das? Markus Lanz?
Markus Lanz oder der Kerner, sagen die auch manchmal, sind sie nicht der Kerner, sagen die dann, oder ach, das weiß ich besser. Nee, das stimmt. Manchmal wird man, wenn man immer unterwegs ist, oder die denkt, man ist ja Hausarzt, wenn man nicht gleich kapiert, die grüßen immer alle und denkt, den kenne ich ja, und dann, das kennst du ja sicher auch,
drehen sie sich um.
Ach nee, sie sind ja, ach, das habe ich, ach, tut mir leid, ich dachte, sie sind mein Schwager oder so. Also da gibt es die wildesten Geschichten. Also, ja, ja, das stimmt.
Erzähl von den Begegnungen. Es sind viele dabei. Es ist ein Abschied von deinem Großstadtleben in Berlin. Umzug nach Hamburg ist ja erfolgt, auch eine Großstadt mit einer anderen Energie aber. Und du gehst nochmal an Orte, die dir wichtig waren, aber du hast auch Zufallsbekanntschaften. Orte, an denen du immer wieder warst, wie zum Beispiel, natürlich ganz wichtig, das Grab von Rio Reiser.
Genau, das war zum Beispiel so ein Moment, da gehe ich immer mal wieder hin, weil das so ein großer Poet war und ich den so gerne hatte und ich mochte die Musik immer gern. Und es gibt ja in Berlin diesen wunderschönen Friedhof, dann Schöneberg, wo viele großartige Menschen beerdigt sind. Und ich mag das manchmal, wenn die Stadt so hektisch ist, dann gehe ich auf Friedhöfe, dann erinnert man sich ein bisschen, man trifft Menschen und Begegnungen. Und da gibt es auch ein kleines Café und da ist eben auch Rio Reiser beerdigt und dann bin ich dahin und dachte, ach, an meinem schönen Tag, ich hätte vieles vorher erlebt, schon mit unterschiedlichen Menschen, die ich getroffen hatte, und dachte, es war so ein warmer Septembertag, ja. Und dann hörte ich auf einmal dieses wunderschöne Lied Bye Bye Junimond, das kennen ja vielleicht auch viele.
Klar.
Und dann saß da so eine rothaarige, die sang dann das Lied und dann, zack, waren wir zusammen. Und die sagt dann zu mir, ach, du, hat dich schon mal einer gedacht, die sehen ja aus wie der Guido Maria Kretschmann. Ich sag, nee, es hat schon mal einer gesagt, sei das ein Lucky Luckys, bin ich aber nicht und so. Sagt sie, ja, das ist so interessant. Dann haben wir gesessen, alles erlebt. Sie hat mir von ihrem Verlust erzählt, ihrer Freundin, die gestorben war und die dann sich überlegt hatten, schon viele Jahre vorher, irgendwann gemeinsam zu Rio Reiser zu gehen und so eine Blumenschale zu bringen. Und das war für mich fast Vorbereitung für all das, was dann diesem Sommer dann auf mich zukommen sollte. Und sag noch so, ich habe Glück gehabt bis jetzt, ganz gut. Ich bin eigentlich gut dabei weggekommen, dass gar nicht so viel Einschläge in meinem Leben waren. Und dann kurz danach ging es eigentlich los. Und das Verrückte war, dass wir dann irgendwie zusammen da auch gesungen haben. Und ich hatte so eine Nähe und dachte, wie schön ist das, dass alles weiterleben kann und dass man sich das vergegenwärtigen sollte, dass wenn genug Liebe in dir steckt und genug Erfahrung und Erinnerung, Gutes wie auch vielleicht manchmal Schlechtes, dann reicht es aus, dass man damit sein Leben füllen kann auch und dass man nicht zu viel Verlust erlebt.
Ja, und es ist so ein bisschen auch wie ein Staffellauf, weil sie hat es ja für ihre Freundin gemacht.
Genau.
Wäre das nicht der Wunsch der Freundin gewesen, hätte sie dich nicht erlebt auf diesem Friedhof, an dem Ort, an dem man ja sowieso durchlässig ist. Aber Begegnungen sind ja etwas, was dein Leben geprägt hat. Ob das jetzt Udo Lindenberg war, der von dir diese Brokatjacken wollte zu Beginn deiner Karriere. Es sind immer wieder Begegnungen. Das heißt doch, wir müssten uns viel mehr Zeit nehmen für Begegnung. Wir müssten gar nicht so hastig sein, immer weiterlaufen und nach der nächsten suchen. Vielleicht sind die genau in dem Moment da, wo man es gar nicht erwartet.
Da hast du absolut recht, Bärbel. Ich glaube, das ist das Entscheidende im Leben. In der Kleinigkeit steckt einfach alles. Ich bin gerade in Wien mit meiner Schwester, weil ich Wien liebe und meine Eltern immer in Wien waren. Und sie wollte sich gewünscht, wir fahren gemeinsam hin. Wir gehen über die Straße, kommt mir eine Frau entgegen, läuft auf mich zu und sagt, Guido, darf ich dich drücken? Du sagst doch mal, man darf dich drücken, wenn man dich sieht. Ich sage, ja. Hat sie mich gedrückt und sagte dann, ganz schnell sagte die, Guido, und ich würde gern was zurückgeben für all die schönen Momente und so. Ich singe heute Abend hier in der Oper. Und wenn du Lust hast, ich würde mich freuen, dich und deine Schwester und Frank und alle einzuladen. Und dann hat die uns da ganz spontan eingeladen. Da sind wir dann in die
Seid
Oper und hat meine Schwester immer gesagt, Guido, wie geht das? Wie ist dein Leben, dass sowas funktioniert? Aber das hat es eben zu tun, dass man dann ganz da ist. Nicht, weil ich jetzt der Guido war. Aber dann merkte man eben, dass wir gar nichts brauchten. Wir brauchten nichts. Wir waren uns close. Wir waren uns eng verbunden, weil sie mich im Fernsehen erlebt hatte als den Menschen, der ich auch wirklich bin. Und ich habe sie erlebt auch vorher in dem, was sie ist. Und das,
aber viele
das
machen auch Fernsehen und tragen nicht so eine Liebe zu Menschen
leider
in sich, Guido. Und das finde ich manchmal ein bisschen ein Verrat an dem Zuschauer und an der Zuschauerin, ja. Ehrlich gesagt.
Vor kurzem habe ich mal da von Ina Müller gesessen, da hatten wir auch so eine Begegnung, wir saßen zusammen im Café, haben irgendwas gemacht, da kam auch ein anderer Prominenter, ich sag mal den Namen nicht, aber da waren wir danach so erschüttert und haben gedacht, was ist das denn gewesen? Also man ist immer wieder auch erstaunt, dass es die auch gibt, die das wirklich spielen, die spielen irgendjemand zu sein, der sie gar nicht sind, aber das ist dann auch ein schwerer Moment, glaube ich, wenn man das immer wieder so aufrechterhalten muss, so eine Welt zu bauen, die nicht existent ist, aber es gibt natürlich, du weißt es
gut,
selber am
besten.
Gut, das
ist der Roy Black-Rucksack, wenn du eigentlich Rockstar genau. sein willst und kann es da nicht sein.
Ja.
Ich glaube, das ist das Beste, was das Buch einem mitgeben kann, selbst die Schritte zu wagen und sich auf Begegnungen einzulassen, andere anzulächeln, zuzuhören, stehen zu bleiben. Das ist das, was ich mitnehme, weil du kannst an unterschiedlichen Stellen einsteigen und loslassen. Aber wir müssen am Ende der Sendung noch mal ganz, ganz kurz über Fashion reden. Deswegen kurzer Break mit der Frage, kurze Antwort. Was bedeutet Udo Lindenberg für dich?
Ach, Udo Lindenberg ist für mich einer der größten deutschen Poeten. Er ist einer meiner kleinen Entdecker und war der erste prominente Mensch, der an mich geglaubt hat und mir 5000 Mark gegeben hat. Ja, das, der Udo ist ein feiner, das ja. ist so ein guter Typ und so, wenn man ihn hört. Nein, der Udo ist eine sehr weise Seele und ich habe ihn als ganz junger okay. Mensch kennengelernt und hat mir gleich 5000 D-Mark dagelassen, hat gesagt, auf so einem Hippie-Markt, Guido, mach mir mal was und mach mir mal Klamotten. Und dann durfte ich seine erste Tour machen. Ich habe auch die Feuerland-Tour noch ausstatten dürfen.
Du hast geliefert. Noch kurz Fragen mit der Bitte um kurze Antworten zum Thema Fashion. Ein Zuhause verleiht uns Geborgenheit, Guido. Kann Kleidung das auch?
Ja, Kleidung ist die Haut der Seele. Die kann alles.
Warum verwahrlosen seit der Pandemie so viele Männer in Adiletten und Joggern?
Ich glaube, weil sie vergessen haben, dass es ein Außen gibt und auch eine Außenwahrnehmung. Und eine Maske nicht Schutz bietet vor Geschmacklosigkeit.
Mehrere Kolleginnen aus der Redaktion wollen wissen, was der Sommertrend 2024 wird.
Ich glaube, ein bisschen bei sich sein. Es darf flattern, es darf mädchenhaft werden und es sind Farben da, von denen man nicht geträumt hat, dass sie jemals zurückkommen.
Hessen und das Saarland, sind das Fashion-Hotspots?
Vielleicht nicht unbedingt, aber es ist für mich zu Hause, weil meine Schwiegereltern daherkamen und ich als Kind viel in Frankfurt war und ich bin befangen. Ich habe das sehr gern.
Stilbrüche im Styling, Erinnerungskleidungsstücke, Verschrobenheiten. Macht das unsere Persönlichkeit aus, wenn wir an Mode denken? Oder ist es ja, immer Mode, das neueste It-Piece?
Nee, Mode ist auch das, was dir Stärke gibt und was dich erinnern lässt an schöne Momente. Und eine Liebe, die sich nicht erinnern kann an den ersten roten Pullover, den man getragen hat, ist vermutlich nicht visuell genug.
Kannst du uns dann zwar Versprechen geben, dass Shopping Queen ewig weitergeht?
Also ich bin jetzt noch mal 3 Jahre unterschrieben und das ist für Fernsehen schon sehr viel Ewigkeit. Und dann wäre es 16 Jahre, das ist schon viel.
Ich danke dir für diese Zeit am Sonntagmorgen und wer uns gerne hören möchte, kann das natürlich tun in der Mediathek von SR1 und HR3, aber auch in der ARD Audiothek. Dankeschön und dir noch einen schönen Sonntag, lieber Guido.
Ich sage danke und wünsche allen noch einen wunderschönen Sonntagmorgen. Tschüss.
Tschüss.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
Guido Maria Kretschmer ist ein riesengroßer Fan von Rio Reiser. Wer ist das nicht? Haben wir gerade gehört. Da habe ich einen Tipp für euch. In der ARD Audiothek gibt's einen wirklich großartigen Podcast über die Geschichte von Rio Reisers Band Tonsteine Scherben. Musikerinnen wie Marianne Rosenberg oder Musiker wie Herbert Grönemeyer ordnen in 8 Folgen die Bedeutung der Band und von Rio Reiser ein. Eine wunderbare Zeitreise. Musik ist eine Waffe. Die Geschichte von Tonsteine Scherben in der ARD Audiothek.